Danke, Jesus, dass wir dir gegenüberstehen werden. Danke, dass du jetzt hier bist in unserer Mitte, mitten unter uns, dass du im Mittelpunkt bist, dass du bei den Rangern bist, da wo sie jetzt sind, dass du auch da mitten unter ihnen bist und dass du wirkst durch deinen Geist. Das, was dein Plan ist, was von dir bereitet ist. Ich habe da als ersten Satz stehen, Gottes Verheißungen sind feste Zusagen. Feste Zusagen, felsenfest. Warum? Weil sie auf sein Wort gegründet sind und weil sein Wort Wahrheit ist und wir in dieser Wahrheit frei sind und in dieser Wahrheit leben können. Das hat Jesus uns gebracht. Und weil sein Wort unvergänglich ist und unveränderlich ist, unverbrüchlich ist und stets das ausführt, wozu es gesandt ist. Steht im Jesaja drin. Also selbst wenn das für unseren Verstand schwer zu begreifen ist und selbst wenn wir das manchmal anders erleben, in der kurzen Zeitspanne, die wir leben und wo wir Dinge erleben, so in Relation zu dem, wie Gott ist, der unabhängig ist von Raum, von Zeit, bei dem 1000 Jahre wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre sind, dann ist es doch so, dass Gottes Wort ausgesandt ist und ausführt, wozu es ausgesandt ist. Und Jesus hat es final besiegelt für uns. Er hat durch seinen Tod und seine Auferstehung den Willen des Vaters für uns ewig begründet. In Jesus ist für uns, für jede Verheißung des Vaters, das Amen und durch ihn, nein, das Ja und durch ihn das Amen. Stellt euch mal vor, euer himmlischer Vater schreibt euch einen Brief. Briefe schreiben wir fast nur mal, gell? Wir schreiben bloß noch Messages über Insta, über WhatsApp, über TikTok und so weiter. Aber stellt euch vor, er schreibt euch einen Brief. Wer will, kann vielleicht die Augen zumachen. Und er sagt dir dabei, mein liebes Kind, mein Wille ist, mein festgeschriebener Wille ist, dass es dir gut geht und du dich wohlbefindest in jeder Situation. Auch in schwierigen Situationen und gerade darin. Denn du vermagst alles durch den, der in dir lebt und dich kräftigt. Und du bist Überwinder durch den, der für dich überwunden hat und dich zu einem Überwinder gemacht hat. Sorgen und Ängste sind Schnee von gestern. Lass sie beiseite oder besser lege sie aktiv zur Seite, indem du alle Sorge auf mich wirfst. Ich bin um dich besorgt. Du bist mein Augapfel, mein Berufener, auserwählter, vollkommen gerecht gemachter Sohn oder Tochter, in dem ich mich verherrliche. Und es ist auch nicht irgendwann der Fall, sondern es ist geschehen. Du bist von neuem geboren und eine neue Schöpfung in Christus Jesus. Für dich ist Altes vergangen und ein neues Leben in inniger und untrennbarer Gemeinschaft mit mir ist dir geworden. Ich bin bei dir, so wie wir es gesungen haben, alle Tage bis ans Ende der Weltenzeit und in Ewigkeit. Eins mit dir, und du mit mir. Und du hast Christus angezogen. Ein Kleid, das nie mehr verschmutzt oder verschleißt. Ein unvergängliches, unbeflecktes und unverwelkliches Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für dich in Christus. Ich habe dich mit deinem persönlichen Maßanzug in Jesus Christus bekleidet. Aus feinsten himmlischen Zwirn, von mir entworfen und gefertigt. Also natürlich läuft manches anders im Leben, wie das darin beschrieben ist. Und das hat auch schon jeder von uns erfahren. Und trotzdem ist das Wort, das Gottes Wort, jede einzelne Aussage in diesem Brief, in dieser Botschaft, hat die Bibelstelle zum Hintergrund. Das heißt, es ist fester, tragfähiger Grund und er zählt für uns, weil Jesus uns die Türe da hinein aufgeschlossen hat. Und die Frage ist nicht, ob das stimmt oder nicht, sondern ob wir in diesem Bewusstsein leben. Geht um was? Aber das hatten wir vorher. Der Lopez war wirklich wie so eine Vorbereitung. Dankeschön. Aber das hatten wir vorher. Auf was schaue ich? Und was glaube ich? Und von was lasse ich meine Gedanken? Von was lasse ich meine Gedanken leiten? Es geht um, dass wir in diesem Bewusstsein, was der Vater für uns getan hat, was er uns ins Herz geschrieben hat, dass wir in diesem Bewusstsein leben, und zwar jeden Schritt, sei er leicht oder sei er schwer. Jeder Schritt findet in dem von Vater gefertigten Maßanzug statt. Jeder Schritt findet in dem Kleid statt, mit dem ich in Christus Jesus begleitet bin. Vielleicht lesen wir das, dass ihr nicht denkt, dass ich mir das ausgedacht habe. Das Galater 3, 27, da heißt es: Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, ihr habt den Christus angezogen. Und im Epheser 4, 24 heißt es, und in, ein bisschen weiter vorne heißt es, dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung, in diesem Bewusstsein, das uns prägen soll, und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das ist das, was Jesus bewirkt hat. Das ist das, was aus uns, aus jedem von uns geworden ist. Wahrhaft gerecht und wahrhaft heilig. Mit Christus begleitet. Das impliziert auch, dass du gut bist, so wie du bist. Das heißt nicht, dass du oder dass wir keine Fehler machen. Das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aber für die ist Jesus gestorben. Fakt ist aber, dass du, jeder Einzelne, so wie er ist, gut ist, wie er ist. Das sagt gar nicht ich, sondern das sagt das Wort Gottes. Also, wir kennen das doch, oder? Wenn wir Menschen treffen, die wir länger nicht gesehen haben. So, ja, schau mal, das ist aus dir geworden und so weiter und so fort. Und dann erzählt man. Und aus uns geworden ist genau das, was der Vater von Beginn an geplant hat. Ebenbild Gottes. Sohn, Tochter Gottes, des Höchsten, desjenigen, der Himmel und Erde erschaffen hat, der ganz am Anfang war und der ganz am Ende sein wird und mit dem wir zusammen sind, heute und in der Ewigkeit. Ich glaube, das müssen wir regelmäßig hören, weil natürlich mit dem ganzen, Jesus hat den Jüngern die Füße gewaschen, oder, beim Abendmahl, vor dem Abendmahl. Und Petrus hat gesagt, ja, hey, also dann den ganzen Leib. Dann hat Jesus gesagt, nein, das sind die Füße. Mit denen stehst du auf dieser Welt. Du bist rein, aber mit den Füßen stehst du im Dreck dieser Welt. Und natürlich wächst der, wenn wir nichts dagegen tun, wächst der hoch. Das ist wie so Ackerwinde. Ja? Die wächst hoch. Und darum müssen wir immer wieder Roundup draufspritzen. Göttliches Roundup. Nehmt eine Münze. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ihr habt länger was nicht angehabt. Ihr zieht es an und greift rein und da ist Geld drin, oder? Oder irgendwas anderes. Ja, optimalerweise Geld. Wenn ihr die jetzt nicht hatte, während der Zeit, wo ihr sie nicht hatte, weil die Jacke irgendwo hing, hat die Münze ihren Wert verloren. Mhm. Genau. Okay, ja, also. Also volkswirtschaftlich will ich es nicht betrachten. Also das war jetzt eine schwierige Aussage, stimmt. Aber hat sie an sich ihren Wert verloren? Hat sie ihre Prägung verloren? Nein, sie ist vielleicht nicht so verwendet worden, aber die Münze ist die Münze. Die Münze ist auch immer gleich. Es geht nur darum, dass sie dann gefunden wird und wieder ihrer Verwendung zugeführt wird. Und das ist das, was der Vater tut. Interessanterweise hat er das maßgebliche Interesse an dem, was verloren ist. Um es wieder dahin zu bringen, wo es hingehört. Und er hat sogar größere Freude, das Verlorene zu suchen und zu finden, als er an dem, was er hat. Da kommen wir später nochmal drauf. Das ist auch nicht so ganz verständlich. Es klingt ungerecht. Es klingt ja auch ungerecht, wenn wir den verlorenen Sohn nehmen. Und der eine, der die ganze Zeit da war, und dem sagt dann, ja, du hattest doch alles. Aber da kommen wir später drauf. Er ist der Gleiche. Er ist gestern, heute in Ewigkeit der Gleiche. Und er ist gekommen, um zu suchen, was verloren ist. Um es zu retten, um es wiederherzustellen, seiner Bestimmung zuzuführen. Das sieht man an dem verlorenen Sohn, an dem Beispiel. Weil der Sohn hatte eigentlich, der ausgezogen ist, der hatte eigentlich alles. Oder? Dem hat nichts gefehlt. Nur in seiner Denke, in seiner Wahrnehmung, in seinem Bewusstsein hat ihm was gefehlt. Da war ihm die Welt zu klein, in der er war. Also es war nicht die Situation, sondern es war seine Wahrnehmung. Und so geht es uns auch. Es ist nicht Gottes Wort, seine Zusage, seine Verheißung und das, was er getan hat, dass das nicht passt. und dass es nicht ein perfektes Werk wäre, was er getan hat und wirkt unter uns fortwährend, sondern es ist unsere Wahrnehmung darüber. Manchmal ist es ungewohnt. Manchmal ist der Anzug, den wir tragen, ungewohnt. Manchmal scheint er uns unverdient. Manchmal scheint er uns zu groß. Und manchmal scheint er uns zu klein. Könnt ihr mir folgen? Wisst ihr, ja, so, also für den verlorenen Sohn war die Welt zu klein. Der Anzug war zu klein. Er musste hinaus in die große, weite Welt. Und musste mehr erleben. Also, beim Weggehen. Beim Heimkommen war sie zu klein. Da war sie andersrum. Da war sie zu groß. Beim Weggehen war sie zu klein. Und das Zuhause. Und beim Nachhausekommen war es zu groß. Da wollte er nicht mehr Sohn sein. Bloß nur Tagelöhner. Da hat er sich nicht mehr als wertvoll genug empfunden, um Sohn zu sein. Für den Vater war das immer das Gleiche. Bei Gott war das immer das Gleiche. Gott hat in ihm gesehen, jemanden, der mit Christus begleitet ist, der einen passenden Maßanzug anhat, zu 100% angepasst und perfekt und hat auch Ausschau gehalten nach ihm. Der Vater hat Ausschau gehalten, Tag für Tag. Und als er ihn dann von Weitem gesehen hat, war er innerlich bewegt, ist auf ihn zugelaufen und ist ihm um den Hals gefallen. Also demjenigen, der die Hälfte seines Vermögens durchgebracht hatte und bei den Schweinen gelagert hat. Und bestimmt dreckig war, weil er keine Dusche gesehen hatte über lange Zeit. Dem ist er innerlich bewegt um den Hals gefallen. Und das beschreibt das Herz unseres Vaters. Das beschreibt sein Herzschlag für uns. Er hat sich auf die Suche gemacht in Jesus nach dem, was verloren war. So wie der Mensch, der an dem Acker vorbei ist, in dem dieser große Schatz drin war. Und dann alles hergegeben hat dafür, dass er diesen Acker mit dem Schatz erwerben konnte. So hat Gott alles aufgegeben, hergegeben, seine Göttlichkeit, seine Allmacht. Alles, was ihm wertvoll war und das mehr erachtet, als wertvoller erachtet, was ihm als Schatz gilt. Um das zu finden. Um wieder dahin zu bringen, wo es hingehört. Und wer ist das? Das sind wir. Wir sind dieser Schatz. Wir sind sein Herzschlag. Wir sind diejenigen, die ihm das Wertvollste sind, was es auf dieser Erde gibt. Und wir sind diejenigen, die er mit seinem Sohn bekleidet hat, in die er seinen Geist hineingegeben hat, auf das wir für immer verbunden sind. Das müssen wir ranlassen an unser Herz. Das muss da drin verdaut werden und stetig eigentlich uns bewusst sein, dass wir das Wertvollste sind, was er hat. Nochmal, die Welt versucht uns genau das leidig zu machen, mit all dem, was wir erfahren und all das, was wir erleben im täglichen Leben. Und dann fühlen wir uns wie diese verlorene Münze, oder? Oder dieser verlorene Sohn. Und das ist auch ganz natürlich und ganz menschlich, weil wir haben einen Körper und wir haben eine Seele. Und daran vollziehen sich diese ganzen Dinge, die jeder von uns kennt, in unterschiedlichen Facetten. Und ich glaube auch, das ist von Gott gegeben. Wir sind einfach drei. Zum Glück nicht zwei, sondern wir sind drei. Wir haben einen Körper, wir haben eine Seele und Gott sei Dank haben wir einen Geist. Und der Geist ist in Christus Jesus erneuert. Und der ist verbunden mit dem Geist Gottes. Und das reicht in den Thronsaal hinein. Das reicht in die Arme des Vaters hinein. Das reicht auf den Schoß des Vaters, der täglich Ausschau hält und innerlich bewegt auf jeden zuläuft, der irgendwie sich nur an ihn wendet. Ich habe an der Stelle eine meiner Lieblingsgeschichten stehen, die müsst ihr mir verzeihen, die bringe ich, glaube ich, jedes Mal. Das sind Paulus und Silas. Paulus und Silas waren, lese euch das schnell vor. Paulus und Silas waren in Philippi. Und da gab es diese Magd mit dem Wahrsagegeist. die ihren Herrn einfach viel Geld eingebracht hat, weil sie ein Stück weit eine Gabe hat, in die Zukunft zu sehen. Und das hat den Paulus, nachdem die den beiden nachgelaufen ist, Tag für Tag und immer verkündet hat, diese Menschen sind Knechte Gottes des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen. Stand sicher eine gute Botschaft, aber das hat er halt Tag für Tag gehört und irgendwann hat er gesagt, es ist Ruhe. Und damit war Ruhe. Und der Geist war weg über der Frau. Also war gut für die Frau, war schlecht für die Herren dieser Frau. Weil die konnten kein Geld mehr verdienen mit dieser Wahrsagerei. Was haben sie getan? Sie haben den Paulus und den Silas angeklagt und haben dann dafür gesorgt, dass sie ins Gefängnis kommen. Das ist, steht so von 22 bis 24, Apostelgeschichte 16, 22, 24. Und die Volksmenge erhob sich zusammen gegen sie und die Hauptleute rissen ihnen die Kleider ab und befahlen sie, mit Ruten zu schlagen. Und als sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und befahlen dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie, als er solchen Befehl empfangen hatte, in das innere Gefängnis und befestigte ihre Füße im Block. Weswegen? For nothing. Eigentlich haben sie Gutes getan, aber also, vielleicht geht uns das ab und zu auch so. Manchmal sind wir selber schuld an Dingen, die uns widerfahren, auch das soll es geben. Aber manchmal sind es auch Dinge, die einfach kommen und wir fragen uns, warum das so ist. Und kriegen vielleicht irgendwann später die Erklärung, die kommt vielleicht später, kurz später, mittel später oder vielleicht dauert es einfach. Hat nichts damit zu tun, das haben wir vorhin in der Weissagung gehört, dass Gott nicht am Werk wäre, nicht Hand angelegt hätte. Also die beiden waren eigentlich für nichts im Block. Und wahrscheinlich ging es ihnen so, wie David es oft getan hat, oder? David war ja auch regelmäßig sprichwörtlich in der Scheiße und hat sich dann erstmal beschwert, hat sich dann erstmal ausgekotzt. Und wahrscheinlich haben die es ähnlich gemacht. Die fanden es nicht gut. Vielleicht haben sie sich sogar gegenseitig bemitleidet. Vielleicht haben sie sich ausgekotzt vor dem Herrn. Das mag alles sein, weil sie ja genauso wie wir eine Seele haben, die in einem Körper lebt und zum Glück einen wiedergeborenen Geist. Und am Körper war das Ganze spürbar, die Schläge. Die kann man auch nicht wegleugnen. Und dass die Seele damit nicht zufrieden ist, das kann man auch nicht wegleugnen, das ist so. Aber sie haben dann was ganz Entscheidendes getan in der Situation. Das, was David dem Simon auch immer tut. Zuerst auskotzen vor dem Herrn, es hinlegen und ihm dann sagen, ja, aber du bist größer. Du bist größer. Du warst größer, du bist größer und du bleibst größer. Und es dient mir zum Guten, weil ich an dir hänge. Und das haben sie auch getan. Und dann haben sie ihn darüber gelobt und gepriesen. Und was die Folgen davon waren, können wir von Vers 25 bis 34 nachlesen. Ich mache das im Zeitraffer. Es kam ein Erdbeben, die Türen aller Gefängnisse gingen auf. Also alle hätten weglaufen können. Der Kerkermeister kam, wollte sich umbringen, weil ihm klar war, was passiert, wenn alle Gefangenen weg sind. Er hat sich nicht umgebracht, weil alle da geblieben sind. Er hat sich bekehrt. Die beiden sind freigekommen. Er hat sie mitgenommen in ihr Haus, in sein Haus. Die ganze Familie hat sich bekehrt und das ist passiert, was wir vorhin auch gebetet haben im Lobpreis. Ein Wunder. Das ist nicht passiert, andersrum, das ist passiert, obwohl das die Vorgeschichte war. Und die beiden hätten stehen bleiben können in ihrem, und das ist kein Gefängnis, wie es heute ist, ne? Mit einem Klosett und einem Fernseher und einer Matratze. Und wenn die ausgelegen ist, dann gibt es eine neue. Und mit Betätigung während des Tages, und das war der innere Block. Das heißt, da war so hoch Matsch, da waren sicherlich Ratten, da waren sicherlich Mäuse. Und die sind vorher richtig verprügelt worden. Und trotzdem sind sie an den Punkt gekommen, wo sie sich entschieden haben, wir loben den, der größer ist. Weil wir wissen, dass er größer ist. Und deswegen haben sie das erlebt, was sie erlebt haben. Und uns geht es ähnlich, oder? Wir leben nicht mehr unser selbstverantwortliches, ich-bezogenes Leben, sondern wir leben seins. Wir leben es im Blick auf ihn. Wir leben so, wie es im Galater drin steht. Heißt denn, ich bin durchs Gesetz, dem Galater 2,19, fortfolgende. Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das hört sich gut an bis dahin. Und jetzt kommt der zweite Teil, den die beiden auch erleben durften. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, auf dieser Welt, im Natürlichen, in der natürlichen Welt und Realität, in der wir leben, lebe ich aber im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich lebe es natürlich in dem Leben, wo ich bin, aber wegblickend von dem, was ist, hinblickend auf das, was ich empfangen habe und was Bestand hat, weil es dem Wort Gottes entspricht und das Wort Gottes die Wahrheit ist, durch die ich freigemacht bin und durch die ich stehen, gehen und leben kann. Ich lebe es in dem Kleid, was mir angezogen worden ist. Christus angezogen, bekleidet mit Christus. Ich lebe es in dem Maßanzug, den der Vater für mich ganz persönlich gefertigt hat. Und warum tun wir das? Weil alles andere eh nichts bringt. Das ist ganz einfach. Das ist wirklich so. Das ist also, alles andere hätte den beiden auch nichts geholfen. Die hätten weiter sich gegenseitig mitleiden können, oder? Und sich ankotzen und auskotzen können. Aber wenn sie die Kurve nicht bekommen hätten, was wäre dann? Dann wären sie bis heute in dem Block. Oder die Überreste. Oder Gott hätte ein anderes Wunder tun müssen, was er sicherlich getan hätte, weil er ja immer einen Plan hat, der gut ist. Aber Fakt ist, sie haben die Kurve bekommen. Weil alles andere sowieso nichts bringt. Alles andere erfüllt unsere Seele nicht. Alles andere bringt uns nicht ans Ziel, sondern hält uns, wie die beiden auch, in Gefangenschaft. Und Gott will genau das Gegenteil. Gott will ja genau das Gegenteil und viel Größeres mit uns. Was Gott mit uns vorhat, steht im Epheser 2. 2, 4 bis 10. Ich lese da was daraus vor. Gott, aber der reich ist an Barmherzigkeit, hat uns um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht, in seinen Tod hineingetauft, in seiner Auferstehung lebend. Durch Gnade seid ihr errettet. Und jetzt kommt das, was er vorhat, was sein Plan ist und was bereitet ist. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. Und in 10 heißt es dann, denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen, zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das ist das, was er vorhat. Und das kann er nur. Ne, andersrum, er hat es schon vorbereitet, er hat es schon getan. Wir können das nur im Glauben und im Geist. Mit dem Bewusstsein zu wissen, wer wir sind, mit wem wir bekleidet sind. Das versetzt uns in die Lage. Jesus hat es vollbracht. Jesus hat uns rausgerissen aus dem Zeitlauf dieser Welt, hineinversetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Er hat uns frei gemacht dadurch. Er hat uns Wollen und Vollbringen geschenkt, haben wir in Jesus Christus. Steht auch im Epheser. Und dann kommt eben der zweite Teil. Das heißt, die Voraussetzungen sind komplett geschaffen. Der Rest liegt wirklich, ist vorbereitet, aber der Rest liegt an uns. Weil Jesus hat den Jüngern, nachdem er gestorben war, war er tiefe Trauer, obwohl er ihnen monateweis vorher erzählt hat. Er geht zum Vater, also, und er hat es ihnen sogar gesagt, er hat gesagt, ich sag's euch, damit ihr nicht traurig seid, sondern fröhlich. Und er war weg und keiner war mehr fröhlich. Und dann kam er wieder, erstmal haben sie ihn gar nicht erkannt, als sie ihn dann erkannt hatten, waren sie himmelhoch jauchzend und waren eigentlich der Meinung, dass das Reich Gottes jetzt aufgerichtet wird. Und dann hat er gesagt, jetzt geht er. Und er hat gesagt, es ist gut, dass ich gehe zum Vater. Weil ich mich setze zu Rechten des Vaters und mich für euch verwende fortwährend, und damit der Vater den senden kann, den er vorbereitet hat zu senden. Der bei euch ist alle Tage bis ans der Weltenende, bis in die Ewigkeit und in der Ewigkeit, nämlich den Heiligen Geist. Und das ist unsere, also Jesus hat sprichwörtlich die Bühne geräumt. Er hat sein Werk vollbracht gehabt und hat dann die Bühne geräumt für den Geist Gottes, der übrigens in jedem lebt, der sich für Jesus entschieden hat. Egal, ob das jetzt ein Jahr her ist oder 30 Jahre. mit dem jeder versiegelt ist, der an Jesus glaubt. Für den jeder, für den er Pfand der Sohnschaft ist, Unterpfand dieser Sohnschaft, die wir empfangen haben. Und der uns in diese ganze Tiefe, die Gott für uns vorbereitet hat, für diesen überragenden Reichtum seiner Gnade, den er erweisen will, an und durch uns, den er dafür vorbereitet hat, dass er uns da hineinführt, als Geist der Wahrheit. Das ist die Gegenwart Gottes in unserem Leben. Das ist unser bester Ratgeber, das ist unser bester Freund. Und wenn wir ehrlich sind, das ist die oberste Instanz. Klar ist das Wort Gottes Grundlage, auf dem wir leben. Aber das Wort Gottes, nicht aufgeschlossen durch den Heiligen Geist, wissen wir genau, was es ist. Es ist Logos, das Wort selber tötet. Wir können es weder erfüllen, noch können wir es erleben, wenn es der Heilige Geist nicht aufschließt. Das heißt, er ist unsere oberste Instanz. Allein in ihm erleben wir die Freiheit, die der Vater für uns schon erwirkt hat. Wir lesen eine Bibelstelle aus dem 2. Korinther. Ja. 2. Korinther 3, 17 und 18. Da heißt der Herr, aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist Freiheit. Wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Ich wiederhole mich, wenn ich sage, dass der Vater einen perfekten Plan hat und bereitete Werke. Ebenso, wenn ich sage, dass Jesus uns die Tür zu diesen bereiteten Werken aufgemacht hat, weil wir mit ihm begleitet sind. Aber der Heilige Geist ist es, der uns mit aufgedecktem Angesicht dieses Ganze sehen lässt und uns verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Nicht uns, aber unsere Wahrnehmung, unser Bewusstsein. Unser Bewusstsein, wer wir sind und mit wem wir begleitet sind. Das ist das, was transformiert wird in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Dass sie weiß, dass sie weiß, dass sie weiß. Und was bleibt uns da zu tun? Ganz wenig. Aber doch eins, wie auch bei der ersten Entscheidung für Jesus. Ich darf ihm meinen Herzensimpuls geben. Ich darf ihm sagen, ja, das ist das, was ich mir wünsche von Herzen. Und ich gebe dir Raum, dass du wirken kannst, dass du reden kannst und wirken kannst, wie auch immer der Vater das vorbereitet hat. Und auch in Bereiche hinein, die ich vielleicht nicht verstehe. Und auch dann, wenn es vielleicht mein Verstehen, mein Wollen übersteigt, ich gebe dir Raum. Und ich verlasse mich dabei auf dich, zu 100%, und lass mich von dir führen. Weil du bist derjenige, der vom Vater gesandt ist, auf das ich mit dir durchs Leben gehen kann. Dafür hat er ihn gesandt und dafür ist er da und dafür ist Jesus gegangen. Ich würde gerne am Ende mit euch genau dafür beten. Für den Maßanzug, den der Vater gefertigt hat, für den Jesus dann an uns übergeben und uns angezogen hat und dass der Heilige Geist uns jedem Einzelnen so seine Passform des Maßanzugs erklärt und ihn damit hineinnimmt. Das tut er. Das tut er mit seiner ganzen Liebe, seiner ganzen Geduld, Sanftmut, Barmherzigkeit und Gnade. Das tut er. Und dafür würde ich gern beten. Und wenn jemand sich dem Gebet anschließen will oder es ergänzen will, herzlich gerne. Wenn jemand die Augen zumachen will, ganz genauso, also feel free. Danke, Papa. Danke für deinen Maßanzug, den du liebevoll für jeden von uns gefertigt hast. Danke, Jesus, dass du ihn rein gewaschen hast und ihn uns angezogen hast. Und danke, Heiliger Geist, dass du da bist als unser Lehrer. Wir wollen unsere Maßanzüge nicht nur tragen, sondern wir wollen sie erkennen, jeder Einzelne. Hilf uns, tu du das Werk, wozu du berufen bist. Hilf uns, uns in unserem Maßanzug zu erkennen, unseren Maßanzug zu erkennen, den Stoff, aus dem er gefertigt ist. Das Revers, die Knöpfe an den Armen, das Einstecktuch, das Hemd. Sei es Fliege, Krawatte oder auch ohne. Zeig du jedem Einzelnen, wie wunderbar und göttlich er bekleidet ist in dir, Jesus. Und hilf uns, Heiliger Geist, dass wir nicht nur uns erkennen in unserem Anzug, sondern dass wir uns gegenseitig erkennen. In unserer Vielfalt. Wir danken dir dafür, Vater, dass du viele Anzüge gefertigt hast. Und dass es viele unterschiedliche Anzüge sind. Wir danken dir, dass es bei dir nicht um die Unterschiedlichkeit geht, sondern dass es bei dir Vielfalt ist, die sich ergänzt und die im Ganzen dein wunderbares Ich widerspiegelt. Hilf uns, dass wir unseren Maßanzug erkennen, uns da einpassen lassen von dir Stück für Stück und ihn tragen mit Würde, mit Dankbarkeit, mit Stolz, voll Ehrfurcht und im Glauben.